Erinnert ihr euch?
Ja.
Vor zweieinhalb Monaten habe ich euch das Lied schon mal vorgespielt und den ersten Teil der Predigt von heute gehalten. Wenn du denkst, oh Schreck, ich habe keine Ahnung mehr, was du damals gesagt hast oder ich war nicht da, ich werde das kurz zusammenfassen. Aber bevor ich das mache, wollte ich euch mal angucken und freue mich. Oh, Alexander. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, wieder da zu sein. Wir hatten eine gute Zeit in Nordholland. Und ich weiß nicht, spricht jemand Niederländisch, Holländisch von euch? Bitte?
Gouda.
Ja, das klingt gut. Also thank you well kann ich jetzt und tot ziens. Und das beste Wort, was ich mir nicht merken konnte, war das für Pinienkerne. Es hat mehr Silben als mancher Satz, den du heute Morgen gesagt hast. Und das klang so süß. Und ich wollte nicht respektlos sein, aber das klingt lustig. Die Grace hat mir erzählt, ein Comedian hat gesagt, Niederländisch ist Deutsch auf lustig. Und Umleitung heißt da Omleiding. Das war auch wirklich leidig, die Omleiding, die wir da gefahren sind. Und aber es ist süß, ich mag Sprachen. Ich habe für Deutschland gebetet, für Holland gebetet in dem Urlaub. Und ja, die haben immerhin ihren Strand mit uns geteilt. Ertragen die deutschen Urlauber da und sind sehr, sehr gastfreundlich. Und zwei lustige Erlebnisse, die ich auch mit der Sprache hatte. Wir hatten einmal einen Stromausfall im Ferienhaus und einmal war der Toaster kaputt. Also die hatten auf besondere Ansprache reagiert. Verschiedene Familienmitglieder haben mit verschiedenen Tricks nach links und nach unten und nach rechts versucht, dass das Ding eingerastet ist. Und wir dann nicht Laberbrot essen mussten am Morgen. Und so hatte ich mit den Verwaltern und dem Vermieter zu tun. Die sprachen kein Deutsch und scheinbar auch kein Englisch. Das heißt, die haben Niederländisch gesprochen und ich Deutsch. Und ich habe festgestellt, es funktioniert. Ich habe irgendwie gerafft, was die wollten. Und die haben gerafft, dass unser Toaster kaputt ist und dass wir keinen Strom hatten. Und irgendwie dachte ich so, im Lobpreis fiel mir das wieder ein. Und ich dachte, mit Gott ist es manchmal genauso. Das, was wir reden, klingt ähnlich. Aber manchmal kriegen wir nur so Fetzen mit. Kennst du das? Weißt du, was ich meine? Ist Kommunikation mit Gott manchmal, er denkt anders, er tickt anders. Das Wort begegnet dir auf deiner Ebene, wo du noch so mit deinen eigenen Vorstellungen befasst bist. Aber endlich verstehen wir uns doch. Also unsere Sprache und die der Holländer haben ja auch den gleichen Stamm. Ich habe das dann gleich gegoogelt. Indogermanische Sprachen, da kommen wir beide her. Manches klingt ja auch sehr ähnlich und wir haben uns verstanden. Und als meine Tochter dann einkaufen war und mir eine Hautcreme mitgebracht hat, habe ich mich fast weggeschmissen. Ich habe jetzt zu Hause im Badschränkchen eine Creme für gemengte Huid. Gemengte Huid heißt, ihr Frauen, Mischhaut. Also, ja, genau. Wie geht's dir mit dem Heiligen Geist? Wie ist eure Kommunikation? Ist die auch gemengt oder durchmischt oder von Verstehen und Fragezeichen geprägt? Unsere Bibelstelle, von der die Predigt ja ausgeht, steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Vielleicht schlagen wir die gemeinsam nochmal auf und legen damit eine gute Grundlage. Dankeschön. Habt ihr es gefunden?
Ja. Ja.
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Da kommen wir her. Und der Rio Reiser war für mich ja nur ein Aufhänger, also die Ü40, Leute, es ist eine Predigt für U40 und Ü40. Ja? Also ich hoffe, ihr fühlt euch alle angesprochen, ganz gleichgültig, welches natürliche Alter du hast. Aber das ist ungefähr 30 Jahre her, dass dieses Lied gespielt wurde und er hat ja etwas sehr verrückte Vorstellungen davon, was er in Deutschland ändern würde, wenn er das sagen hätte. Und die Frage, die ich mir mit euch zusammen in der Predigt da stellen möchte, jeder für sich persönlich ist, wie würde mein Leben aussehen, wenn der Heilige Geist mein König wäre? Wenn der Heilige Geist das Sagen, wenn Gott das Sagen in meinem Leben hätte? Im ersten Teil habe ich euch gesagt, vielleicht denkst du, das ist schon so und du bist völlig davon überzeugt, dass Gott das letzte Wort hat bei all deinen Entscheidungen und das Ziel das letzte Mal war es und auch heute eben zu gucken, ist das wirklich so? Ich glaube, es ist bei keinem so. Die 100%-Quote dessen, dass wir so leben, wie Gott es will, haben wir alle nicht. Also ich habe sie nicht. Wenn du sie hast, heute habe ich keine Zeit, heute ist raus aus der Falle, aber nächsten Sonntag, lass uns zweimal ein Schwätzchen halten, mal gucken, ob wir nicht doch irgendein Loch in deiner weißen Weste finden. Wir sind alle in Arbeit. Die Bibel sagt, das war auch eine Bibelstelle vom letzten Mal, dass wo der Geist des Herrn ist, Freiheit ist. Dann habe ich euch ausgeführt, dass wir an einen allmächtigen Gott glauben, habe dann gesagt, ja, eigentlich müsste ja dann überall Freiheit herrschen. Ist ja die logische Konsequenz, ne? Der Heilige Geist, wenn Gott selbst durch den Heiligen Geist überall auf der Erde ist, müsste überall Freiheit herrschen. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht nur dort nicht der Fall, wo islamisch durchgedrehte, dämonisch verwirrte Menschen andere in moderne Sklaverei verschleppen oder töten, sondern das ist auch in Deutschland nicht der Fall. Es ist nur punktuell der Fall, nämlich da, wo der Heilige Geist der Chef ist. Da, wo der Heilige Geist das absolute Sagen hat, da ist wirklich Freiheit. Alles andere hat vielleicht den Namen Freiheit, aber es ist eine große Lüge. Und die Frage ist eben, wie würde unser Land aussehen? Das habe ich letztes Mal so in den Raum geworfen. Und wie würde dein Leben aussehen, wenn der Heilige Geist dein König wäre? Also was, ich höre ihn förmlich dieses Lied singen. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Iris wäre. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von, setze mal deinen Namen ein, wer? Ja. Dann haben wir uns mit einer Bibelstelle beschäftigt aus dem ersten Petrusbrief. Da ging es um Achtung, um Ehre, Gottesfurcht, haben wir heute Morgen schon was gehört. Dass Ehre zu Hause anfängt, beim Ehepartner, den Kindern, bei Menschen, mit denen wir im Alltag zu tun haben, dem Müllmann, der Kassiererin im Supermarkt, deinem Chef. Ja, und dann habe ich euch die Frage gestellt, in Anlehnung an einen Werbeslogan, glaube ich, eines schwedischen Möbelhauses, fürchtest du dich noch oder liebst du schon? Erinnert ihr euch? Und da irgendwo, aus meiner Erinnerung, sind wir das letzte Mal dann hängen geblieben und haben gebetet und abgeschlossen. War das so?
Ja.
War so, okay. Keiner widerspricht, keiner kann sich so genau erinnern. Okay, machen wir einfach an der Stelle weiter. Dann hat uns ja beigebracht, Wiederholung ist die Tochter der Weisheit. Selbst wenn ich jetzt hier auf meiner Seite nochmal was wiederhole, tut es uns nicht weh. Amen. So, ich werde mir eure vom Knecht zum Sohn Predigten alle anhören, da wo ich sie noch nicht gehört habe, obwohl ich das Buch zweimal gelesen habe, weil ich weiß, ich werde etwas lernen. Ich weiß, ich werde davon profitieren. Im Kern aller Beziehungen, habe ich aufgeschrieben, gibt es immer den geistlichen Kampf, der uns in eine von beiden Richtungen zieht. Furcht oder Liebe. Die Bibel sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Und das eine verdrängt das andere. Aus Angst vor Schmerz reagieren Menschen mit Flucht, Angriff oder sie werden zum Eisberg. Alle drei Reaktionen haben dasselbe Ziel. Welches ist? Distanz. Abstand. Baust du auf Distanz, also gehorchst du der Angst oder liebst du schon? Verteidigst du deine Wohlfühlzone konsequent gegen jeden von dir unerwünschten menschlichen Eindringling oder liebst du schon? Hast du schon Buße getan über dein Arsenal an furchtbasiertem Verhalten oder hat der Teufel die Kette der Furcht noch sicher in der Hand, die an dir hängt? Verbirgst du deine Gefühle bewusst vor anderen, treibst du gern Spott und beherbergst du Zynismus? Ein ängstlicher Hund beißt, Bei Menschen ist das nicht anders. Aggressive Menschen sind oft die ängstlichen Menschen. Sie schützen sich, indem sie dich lieber beißen, bevor du ihnen zu nahe kommst. Aber in der Lobpreiszeit haben wir aus dem Wort Gottes gehört, Simone, wo war das her? Okay, ist ganz entspannt. Also ich habe noch eine Bibelstelle im Angebot, die lese ich uns in der Zeit.
Das war der Johannesbrief.
Zweiter Johannesbrief. Cool, danke schön. Da klang es so ähnlich durch wie in Johannes 13, selber Autor, ne? Selbe Message. Ein neues Gebot, Johannes 13, 34 und 35. Jesus sagt, dass ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Furcht und Liebe haben entgegengesetzte Absichten und Strategien, um sie zu erreichen. In den Beziehungen, die du hast, bist du entweder auf Distanz aus oder daran, in Nähe zu investieren. Gleichzeitig funktioniert das nicht. Entweder kooperierst du mit dem Geist der Liebe und erklärst der Angst den Krieg, oder du beugst dich unter die Furcht. Ich habe aufgeschrieben, Liebe ist das Ergebnis von Gottvertrauen. Ein großer Leiter im Reich Gottes, den ich sehr schätze, das ist Bill Hybels, der hat gesagt, weil ich Gott vertraue, kann ich Menschen vertrauen. Weil ich Gott vertraue, kann ich Menschen vertrauen. Vermutlich hat jeder von uns Dinge erlebt, die ihm das Angebot gemacht haben, von diesem Moment an keinem Menschen mehr zu vertrauen. Schmerzen, die wir erlebt haben, Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Aber wenn du Gott liebst und Gott vertraust und vergeben und losgelassen hast, dann bist du genau wie ich auch an den Punkt gekommen zu sagen, weil ich Gott vertraue, habe ich den Mut, Menschen zu vertrauen. Und das ist die einzige Option für ein sinnerfülltes Leben im Reich Gottes. Es ist die einzige Möglichkeit, wie du deine Berufung, die Gott für dich ausersehen hat, leben kannst. Weil den Single-Christen, den isolierten Superstar, den gibt es nicht. Gott handelt durch Gemeinschaft, Gott handelt durch Gemeinde. Mich beschäftigt das Thema Gebet, das läuft im Hintergrund parallel immer noch. Und Menschen, die da Bücher drüber geschrieben haben und Jahrzehnte in Gebet investieren, die haben mich jetzt zwei unabhängige Prediger voneinander herausgefordert und ich habe festgestellt, die scheinen recht zu haben. Weil das Neue Testament, wenn du von der Apostelgeschichte bis zur Offenbarung das Paket mal nimmst, nachdem das Werk Jesu vollbracht war und der Geist Gottes ausgegossen war, der Pfingsttag erfüllt war, zeigt uns eigentlich, dass wir fast ausschließlich für eine Sache beten, die konkreten Gebetsaufträge, die apostolischen Gebete aus den Briefen, zielen alle auf eine ganz bestimmte Sache. Weiß das jemand von euch? Habt ihr euch die Gedanken schon mal gemacht oder das gleiche Buch gelesen? Auf was? Bitte? Das ist jetzt die Ausnahme von den anderen 98%. Aber das ist ein Gebetsauftrag. Stimmt, Florian, absolut. Der Pastor traut sich. Komm, den fragen wir jetzt nicht, den Streber da vorne. Susanne Ewert hat heimlich die Bibelschule besucht und die weiß, ich sag's nochmal laut, für die Heiligen beten, für die Gemeinde sollst du beten, für die Gemeinde, für die Heiligen. Das ist total der Hammer. Ich weiß nicht, wie ich das paar 20 Jahre ignorieren konnte. Das ist wirklich wahr. Lies mal deine Bibel, lies mal die Briefe, die Paulus geschrieben hat, die Gebete, die du vielleicht benutzt aus Epheser 1, Epheser 3. Es ist alles, es geht nur um Christen. Betet für die Christen, damit die es auf die Reihe kriegen. Ich glaube, wir oder ich habe zu wenig für die Christen gebetet. Ich bete so für meine Zelle, für meinen, ne, so auch für euch als Gemeinde, als Gesamtes. Aber irgendwie, da muss mehr Saft drauf auf die Leitung. Amen? Silvana, wir zwei. Danke für das Amen. Ja. Wie würdest du mit anderen Menschen umgehen, wenn der Heilige Geist dein König wäre? Wie Gott mir, so ich dir, habe ich letztes Mal schon gesagt. Das ist ja unser Motto. Nicht so wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Ich habe euch was mitgebracht. Bernd, würdest du mal in meine Orlando-Tasche greifen? Da ist so eine Tupperdose. Die habe ich vergessen. Roter Deckel, klein, quadratisch. Sehr gut. Herzlichen Dank. Zu dir gehe ich nicht, du weißt das bestimmt. Ich gehe mal zum Bernd Kröger. Liebst du das, wenn ich jetzt dahin laufe? Da. Guck mal, ist das lecker? Habe ich die Woche vorbereitet. Riech mal dran. Riecht das lecker? Würde durch das... Nee. Sanja? Nee, Simone? So, noch eine Männernase, damit es ausgewogen ist dann. Die Sanja weiß es. Sauerteig habe ich gezogen die Woche. Ja. Kennt ihr den? Habt ihr den schon mal gezogen? Habt ihr schon mal Brot gebacken? Angelika. Sauerteig. Wie entsteht Sauerteig? Man muss gar nicht viel tun. Man braucht nur zwei Sachen. Getreide und Wasser. Und die rührt man zu gleichen Teilen zusammen und dann macht man was? Man wartet. Alles, was du brauchst, ist Geduld. Und irgendwann, wenn du einen transparenten Behälter hast, dann siehst du, von unten kommen diese Bläschen. Und die entstehen durch einen chemischen Prozess, habe ich nachgelesen, durch Milchsäure- und Essigsäurebakterien. Die liegen da irgendwo überall bei dir zu Hause rum. Und wenn du Mehl und Wasser verrührst, dann stürzen die sich da drauf und lassen aus dieser Pampe ein Backtriebmittel werden. Man füttert den, man wartet. Also ich habe 2 Tage gewartet, dann habe ich ihn gefüttert. Das bedeutet wieder Mehl und Wasser. Dann habe ich noch einen Tag gewartet, habe ihn wieder gefüttert und so sind wir jetzt da. Und nächste Woche gibt es bei Trumpers Sauerteigbrot. Und wenn du willst, gebe ich dir was ab, kannst du den ziehen und dann kannst du das auch backen. Und für mich ist Gemeinde, Bilder von Gemeinde, wenn ich für Gemeinde bete und an Gemeinde denke, an uns, aber auch generell an Gemeinde, habe ich 2 Bilder. Das eine Bild ist das von einer Armee, die marschiert. So fühle ich mich oft. Ich laufe und tue immer dasselbe, ich laufe immer weiter und weiter. Leute laufen mit mir, wir stampfen durch Deutschland, wir beten, wir tun dieselben Sachen, wir feiern Gottesdienste, wir erzählen Leuten von Gott, wir predigen das Wort Gottes, wir leben anders als der Rest der Welt und so weiter. Und das zweite Bild, Sauerteig ist in der Bibel ganz oft ein Bild für negativen Einfluss und für Sünde, aber Jesus nimmt Sauerteig auch als Bild fürs Reich Gottes. Und er sagt, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, den eine Frau nimmt und unter den Teig knetet. Und was passiert, wenn ich jetzt morgen oder übermorgen, wenn ich morgen keine Lust habe, diesen Sauerteig, den ich zu Hause habe, nehme und knete den in meine restlichen Zutaten? Die gleichen Luftblasen, die hier drin sind, werden sich multiplizieren. Der Teig wird sich verändern. Und das Ergebnis nach dem Backen wird kein Fladenbrot sein, was flach und ungesäuert ist, wenn man keine Zeit hat auf der Flucht. Volk Israel gab es ungesäuertes Brot. Dann wird das so ein richtig schöner Leib und der wird richtig schön aufgehen. Sauerteig ist eine Metapher für Multiplikation. Sauerteig ist eine Metapher für Einfluss. Und für mich fühlt sich das in Deutschland so an. Ich glaube an Erweckung, ich glaube, dass wir eine Rolle spielen, ich glaube, dass viele andere eine Rolle spielen. Und du pumpst 2 Sachen zusammen, sagen wir mal dich und den Heiligen Geist, Mehl und Wasser, und du wartest. Und wenn du die 2 nicht wieder trennst und wenn es warm genug ist, also so 25 Grad sind cool, im Winter auf die Fensterbank über der Heizung oder im Sommer mal so ein bisschen in die Sonne, habe ich meinen Behälter gestellt und dann ging es richtig ab. Also nach dem Nachmittag in der Sonne ging es ab in dem Topf da, sage ich dir. Da waren die fetten Luftblasen das erste Mal richtig zu sehen. Also wenn die Liebe Gottes, wenn der Einfluss von oben zunimmt, dann nimmt der Prozess zu. Und dann werden du und ich so klein und unscheinbar und so pampig und so sauer, wie manchmal riechen mögen. Also ich finde den Geruch übrigens nett. Raphael sagte, Mama, das riecht wie der Biomüll, aber fand ich jetzt so nicht ganz. Ich finde den Sauerteiggeruch, der hat auch was Anregendes, so finde ich jetzt. Gut, Geschmackssache, gebe ich zu. Aber die Metapher für Einfluss gefällt mir. Wenn wir uns lange genug einkneten lassen, wenn wir nicht feige sind, sondern mutig uns unserem Ist-Zustand stellen und sagen, Heiliger Geist, was machst du denn mit mir, wenn du mein König bist? An welcher Schraube sollen wir als nächstes drehen? Worüber soll ich Buße tun? Wem muss ich vergeben? Wo bin ich hart geblieben? Wo brauchst du mich anders? Dann wird dieser Prozess weitergehen, obwohl du sonst gar nichts vielleicht tust. Es ist jetzt keine Predigt gegen Evangelisation oder ich ruhe mich jetzt mal aus. Iris hat ja gesagt, ich muss nur liegen und mich säuern lassen. Also das will ich nicht sagen, aber ich will uns Mut machen. Und ich glaube, Gott hat mir Mut gemacht, einmal mehr mit diesem Bild, einfach durch mein Dasein, einfach durch mein Zulassen, dass Gott in mir und durch mich Sachen machen darf. Dass ich mich seinem Einfluss aussetze, verändert sich mein Umfeld, verändert sich dein Umfeld, verändert sich deine Familie, verändert sich dein Einflussbereich, deine Zelle, dein Dorf, deine Stadt und deine Gemeinde. Furcht oder Kraft ist mein nächster Punkt. Apostelgeschichte 5, Vers 12 möchte ich lesen. Da steht, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk, durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen, so dass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden gesund. Das war nicht Jesus. Das war, als Jesus schon beim Vater war. Das waren die Apostel. Verschiedene Reaktionen sind passiert. Die Leute hatten Schiss. Die hatten Angst. Die hatten Gottesfurcht, weil sie gesehen haben, dass da großartige Dinge passiert sind. Die Geburtsstunde der Gemeinde, die kurz vorher war, die ging einher mit total irren Manifestationen des Heiligen Geistes. Man hielt sie für betrunken. Aber die Menschen, die das sahen, einige nahmen Anstoß, das ist wohl immer so, andere aber wurden hungrig nach Gott. Und die Frage, die sie stellten, und ich möchte dich ermutigen, Gott diese Frage zu stellen, was sollen wir tun? Was soll ich tun? Die Bibel sagt, das Wirken des Heiligen Geistes ist ein gottgewolltes Phänomen der Endzeit, das durch den Propheten Joel rund 870 Jahre, das ist eine lange Zeit, oder? Boah, da ist mein Sauerteig schon wieder zur Erde geworden. 870 Jahre vor Pfingsten hat Joel das angekündigt. Joel 3, ihr kennt die Schriftstelle. Hör sie dir mal an, als ob du sie das erste Mal hören würdest. Er schreibt, nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen am Himmel geben, am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das Wirken des Heiligen Geistes ist keine Nebensache, sondern es ist ein Kern im Reich Gottes. Die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Und es ist auch ein Kern im Bereich Evangelisation. John Paul Jackson hat ein Bild mal gesehen, wo der Prophet und der Evangelist sich die Hand gereicht haben. Das heißt, zwei Dinge, zwei Dienstgaben, zwei Ströme, zwei Schwerpunkte im Reich Gottes kommen zusammen. Da gehen Leute auf die Straße und auch wir oder ihr, einige von euch haben das schon gemacht, und sie bekommen vom Heiligen Geist Informationen über eine Person, die ihnen begegnet. Sie beten für die Person. Die Türen gehen auf, weil der Mensch merkt, das ist aber komisch, dass sie das jetzt von mir wusste. Menschen, Entschuldigung, legen Träume aus, begegnen Leuten auf übernatürliche Weise, beten für Leute, das kennen wir schon länger. Für Heilung machen wir heute Mittag ganz heftig in der Stadthalle. Und es ist so erstaunlich, wie Gott sich dazu stellt. Ich finde das herrlich, dass der Evangelist mir die Ungläubigen auf dem Tablett präsentiert und ich darf einfach für die beten, denen wird es heiß, die Schmerzen gehen weg. Das ist fantastisch. Da gibt sich eins dem anderen die Hand. Und das ist normal, das ist, was Gott möchte. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass Gottes Botschaft an uns die ist, in der Liebe zu wachsen und der Angst den Krieg zu erklären. In zwei Richtungen. In der Beziehung zueinander und im Risiko eingehen nach außen. Oder überhaupt im Risiko eingehen. Vielleicht ist es für dich schon ein Risiko, für einen Bruder oder eine Schwester zu beten oder den Heiligen Geist einzuladen, dass er durch dich der Person dient. Wo auch immer das für dich ist, fang an. Und wenn du jemanden nicht liebst, deine Geschwister, deine Gemeinde, die Christen. Ich habe mal einen Pastor sagen hören, der sehr verletzt war. Ich schaffe mir einen Schäferhund an und richte den ab, sich auf jeden zu stürzen, eine Bibel unterm Arm trägt. Also das ist nicht, weil ich Gott vertraue, gar nicht Menschen vertrauen, obwohl ich ihn ein Stück weit verstehen konnte, zumindest mal kurz in meinem Leben. Das kann es nicht sein. Ja. Als wenn einander beißen, fressen und schlagen und misstrauen. Das Risiko ist immer in der Liebe dabei, hast du gewusst, oder? Ist in deiner Ehe dabei, ist in der Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, zu deinen Eltern. Es ist immer dabei. Der einzige Ort, wo du Frieden hast, hat mal jemand gesagt, ist auf dem Friedhof. Die tun eh nichts mehr, die enttäuschen dich nicht, die drehen keine krummen Dinger mehr mit dir, aber wer will da schon wohnen? Also spätestens nachts wird's gruselig, finde ich. Der Bernd hat mich mal, als wir uns jung kannten, so, es war so, da war er noch kein Christ. Also wir haben uns ja ein paar Monate gekannt, da waren wir noch keine Christen. Da hat er mich mal in Limburg auf dem Friedhof, war man, da waren die ganzen, die Katholiken sind ja so ein bisschen gruseliger als die Protestanten, die haben diese roten Lämpchen. Und dann ist er plötzlich, hat er sich irgendwie in einen Grabstein geschwungen. Also jetzt, er ist nett, der macht das heute nicht mehr. Aber was ich sagen will, also auf dem Friedhof schlage ich kein Zelt auf. Ist kein Ort, wo ich sein möchte und du mit Sicherheit auch nicht. In der Isolation, in der Distanz ist nicht die Lösung für dich, wenn du sagst, ich liebe Gott. Das ist eine große Lüge. Amen?
Amen,
Amen. Gut. So, die Gruftis können sich dann später outen. Gott will durch dich Heilung, Zeichen und Wunder tun. Glaubst du das? Du kannst für Leute beten, die heute Mittag nicht in die Stadthalle kommen, die zu dir kommen, die bei dir wohnen, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine, weiß ich nicht, Strickfreundin oder Pokémon-Find-Gefährten oder keine Ahnung. Nutzen wir vorurteilsfrei alle Dinge, die sich uns anbieten. Es sei denn, ja, klar, es gibt Grenzen. Gott will durch dich Heilung, Zeichen und Wunder tun. Amen. Was brauchst du dazu? Mut. Die Bereitschaft, dich zum Affen zu machen, als der Depp dazustehen, wenn nichts passiert. Oder wenn du dich verhört hast und du dachtest, es war der Geist Gottes. Wird sowas passieren? Ja. Machen wir dann weiter? Ja. Tut das deinem Stolz gut? Nein. Randy Clark hat John Wimber einmal gefragt, nachdem dieser in einer Methodistenkirche in Houston bei einer Veranstaltungsreihe an einem Abend jede Person geheilt sah, für die er betete, und am nächsten Abend keine Person geheilt sah, für die er betete, warum das so gewesen sei. John Wimber antwortete: Gestern, als jeder, für den ich betete, geheilt wurde, bin ich nicht ins Bett gegangen und dachte, ich wäre ja so ein großer Heiler oder bildete mir irgendetwas ein. Und heute, wenn ich ins Bett gehe, denke ich nicht, dass ich der größte Versager bin. Ich hatte gestern nicht mehr Glauben als heute Abend. Und ich habe auch gestern nicht mehr Sünde, heute nicht mehr Sünde in meinem Leben gehabt als gestern. Und morgen werde ich aufstehen und wieder für die Kranken beten. Alles, was ich an beiden Abenden tat, war, meine dicke, fette Hand auszustrecken und zu sagen, komm, Heiliger Geist, ich preise dich für das, was du tust. Fazit: Wir werden nicht alles verstehen, aber von unserer Seite ist einfach Treue und Durchhaltevermögen gefragt. Und ich lasse es weiter weben und gären und die Mikroorganismen Gottes in meinem Herzen ihre Arbeit tun, damit all das, was den Prozess aufhält, stirbt und das, was ihn vorantreibt, Leben bekommt. Was ich auch dachte, ich weiß, habe jetzt gerade gelernt, dass man nicht jedes Gleichnis und jede Metapher der Bibel bis in ihre Spitzen und äußersten Details treiben soll, sonst verpasst man den Kern, den Gott eigentlich mitteilt. Aber eine Sache vielleicht doch noch dazu, das ist Vollkornsauerteig. Ich habe jetzt kein gekauftes Mehl. Das bedeutet, ich habe Roggenkörner in meine Küchenmaschine geschmissen und habe eine Minute lang einen riesen Lärm gemacht und sie zermahlen. Die sind nicht ganz zu Sauerteig geworden, sondern die sind zerbrochen. Der Zustand, wie sie vorher waren, wurde aufgelöst. Jesus nimmt ein anderes Bild, da geht es um das Entstehen einer neuen Pflanze. Ich bin im Bauernhaushalt groß geworden, ich war live dabei, wir haben Sachen in die Erde gesteckt und da sind Sachen wieder rausgekommen. Und Jesus sagt in Johannes 12, wenn das Weizenkorn, das in die Erde fällt, nicht stirbt, so bleibt es alleine. Wenn es aber hineinfällt und stirbt, so bringt es viel Frucht. Vielleicht musst du nochmal unter das Messer. Vielleicht muss deine harte Schale aufgebrochen werden, weil sonst kann der Heilige Geist sich nicht mit dir verbinden. Und dieser Prozess kann nicht entstehen. Dieser Prozess der Multiplikation und der Veränderung. Ich wiederhole die Bibelstelle vom Anfang und lese den Vers davor, 2. Timotheus 1 und dann der 6. Vers. Paulus schreibt an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Er erinnert ihn daran, dass er eine Familiengeschichte des Glaubens hat von seiner Oma und seiner Mutter. Und dann schreibt er, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Im Brief an die Korinther, 1. Korinther 14, 1, schreibt Paulus, jagt der Liebe nach, doch bemüht euch daneben auch um die Geistesgaben, besonders aber um die Gabe der prophetischen Rede. Ich weiß nicht, ob jemand von euch jagt oder angelt oder irgend sowas macht, ich finde das ein bisschen gruselig. Aber verstanden habe ich, wer jagt, steht früh auf. Wer jagt, holt sich alle nötigen Hilfsmittel bei. Wer jagt, informiert sich über die gesuchte Beute. Wer jagt, geht dorthin, wo das Ziel zu finden ist. Wer jagt, ist derjenige, der die Initiative ergreift und nicht zu Hause im frommen Bett liegt und sagt, Herr, dann lass mal ein bisschen Liebe regnen. Wer der Liebe nachjagt, der kriegt seinen Arsch hoch, liest seine Bibel, fleht Gott an und sagt, um Himmels Willen, Herr, veränder mich. Gell, Thomas, das hast du doch mal gepredigt. Und dann hat er dich irgendwie verändert. Coole Kiste. Und ich kann mich an deine Flausen von früher gar nicht erinnern, von denen du manchmal erzählst. Fand ich schon immer nett, wollte ich jetzt mal bei der Gelegenheit sagen. Aber es ist ein gutes Gebet. Gott, veränder mich. Ich will der Liebe nachjagen. Ich will da drin wachsen. Es gibt Punkte, wo ich versage. Du auch? Danke, Bernd. Und Hilde. Jag der Liebe nach. Bist du bereit, dem Heiligen Geist die absolute Kontrolle zu geben? Bist du bereit, deinen Stolz an den Nagel zu hängen, der Angst, den Krieg zu erklären und zu sagen, Herr, was immer du willst? Bist du entschieden, der Liebe und auch den Gaben des Geistes, dem Übernatürlichen, das durch dich fließen will, Raum zu geben? Willst du erleben, dass das, was Jesus gesagt hat, Realität wird, dass von deinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen? Dass von dir was ausgeht, dass was abgeht, wenn du den Raum betrittst? Dass nicht alle die Flucht ergreifen, sondern angezogen werden, weil sie spüren, in dir säuert was, in dir ist was in Bewegung, in dir ist ein Prozess am Laufen, in dir ist eine Kraft am Wirken, die brauche ich, die habe ich nicht, da will ich mehr von. Wo dem Heiligen Geist Raum gegeben wurde, sind manchmal komische Sachen passiert. Den Toronto-Segen haben wir schon erwähnt und ich denke, vielen von euch ist er ein Begriff. Wenn nicht, dann google ihn heute Mittag. John Arnott, der Pastor dieser Gemeinde, wo das gestartet hat, hat Gott gefragt, warum passieren denn diese komischen Sachen? Weil Leute haben sich geärgert, dass Dinge passiert sind mit Menschen. Menschen sind umgefallen zum Beispiel, wenn für sie gebetet wurde. Und er meint, Gott habe ihm Folgendes geantwortet. Wenn Menschen umfallen von mir, werden zwei Problemfelder behandelt, Angst und Stolz. Die Angst sagt dir, ich will nicht die Kontrolle verlieren, ich will nicht meine Bequemlichkeitszone verlassen, weil dann weiß ich ja nicht, was passiert. Der Stolz sagt, mach ich nicht, ich mache mich doch nicht zum Deppen vor all den Leuten. Und beide Haltungen, Stolz und Angst, nicht fallen oder nicht fallen, sondern diese Haltung, die Menschen teils haben, verhindern, dass sie die Fülle von Gottes Gegenwart erleben. Und Gott will, dass du und ich, dass wir das ablegen, wann immer wir es entdecken. Gott erwartet, ihr habt das ja gesungen. Hast du es gesungen? Das gruselige Lied von Simone und Susan? Fühl mich tiefer, oder wie war das? Als ich selber jemals gehen kann, dass ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen. Ja, singen tut sie schön. La 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 la. Gell? Aber wenn du dann vor Entscheidungen stehst, wenn die Riesen in deinem Leben fett sind, wenn Dinge da sind, die dir berechtigt, menschlich gesprochen, Angst machen, und Gott dann sagt, vertrau mir. Man liest die Bibel anders, wenn man ein bestimmtes Thema auf der Rolle hat, du kennst das auch. Und ich habe jetzt gelesen, wie Gott im 4. Buch Mose zu den Leuten sagt, als die Kundschafter, ihr kennt die Story von den 12 Kundschaftern, 10 hatten Schiss, 2 nicht, die haben Gott vertraut. Da sagt dann Gott oder Mose, weiß ich jetzt nicht, such's mal in 4. Mose 11, glaube ich, oder in der Ecke war's. Da steht, fürchtet euch nicht und seid nicht widerspenstig gegen Gott. Und da habe ich gedacht, das ist ja mal ein cooler Zusammenhang. Furcht macht mich widerspenstig gegen Gott. Angst sagt mir, dann lehrt uns das, Gott ist ein Lügner. Die 10 haben gesagt, Gott ist ein Lügner, die Riesen sind zu groß, das Land ist zu gefährlich. 2 haben gesagt, Schnurz egal, Gott hat's gesagt, also wenn wir das packen. Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu den 2? Zu denen, die wie Kaleb sind, von denen die Bibel sagt, ein anderer Geist war in ihm? Ich will den anderen Geist, du auch? Ich will den Schisser austreiben. Soziologen haben Toronto untersucht, vielleicht überfliege ich das. Eine Frau hat eine wissenschaftliche Umfrage gemacht, eine Stichprobe von 1000 Personen befragt, die im Geist gefallen waren. Das ist jetzt gut für die Skeptiker, lese ich es einfach trotzdem vor. Die Umfrage ergab, dass 92% der Menschen bezeugten, dass sie seit dem Erlebnis in tieferer Liebe zu Jesus stünden. Tiefer als jemals zuvor in ihrem Christenleben. Das zweithäufigste Ergebnis war mit 82%, dass die Leute sagten, sie seien viel mehr motiviert und begeistert davon, von Jesus Zeugnis zu geben bei Familie und Freunden. Lukas 11 sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Paulus schreibt an anderer Stelle, unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und dem Heiligen Geist. Wann kam der Heilige Geist auf Jesus? Nach einem krassen Akt des Gehorsams, wie ich finde, der für ihn als Person unnötig war. Die Bußtaufe. Worüber sollte Jesus ohne Sünde Buße tun? Da gab es eigentlich nichts. Aber er hat sich vollständig identifiziert mit dir und mit mir. Ich fasse zusammen mit 2 kleinen Listen, die ich erstellt habe. Die Predigt heißt ja keine Angst, sondern Kraft, Liebe und Selbstdisziplin. Stellt Furcht und Liebe einander gegenüber. Und ich lese euch einige Manifestationen des Geistes der Angst vor. Distanz, Kontrolle, Misstrauen, kein Risiko eingehen wollen, abwerten, entehren, spotten, Ablehnen des Übernatürlichen. Zurückweichen vor Dingen, die der Verstand nicht erklären kann. Entwerten von Erlebnissen mit Gott, Heilungen und Wundern. Jemand sagte mal, lass deine Gedankenwelt nicht wie ein Staubsauger sein, der allen Dreck aufsaugt und aufnimmt. Demgegenüber steht die Liste der Manifestationen, die der Heilige Geist gibt oder geben möchte. Kraftwirkung, Heilungen, Wunder, Geistesgaben, schräge Manifestationen, Freude, Charakterfrucht, Liebe zu Gott und, ouch, Liebe zu Menschen. Hörst du den Heiligen Geist? Ich hoff's, in dir singen. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich dein König wär. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Iris, Bernd, Angelika, Thomas, Melanie und wie du auch heißt wär. Habt ihr noch ein Lied, Susan, oder zwei in der Tasche? Ich möchte gerne mit einer Gebetszeit antworten und ich lade euch ein, einfach auf Gott zu reagieren. Wenn du durch meine Worte oder durch irgendwas, was Gott dir ganz ohne mich zwischen den Zeilen selber gesagt hat, darauf aufmerksam geworden bist, dass du eine Entscheidung treffen solltest, gegen die Furcht und für die Liebe, gegen das, was dein Fleisch dir sagt, wo du dich sicher fühlst und wo du selber für dich sorgst, gegen deine Bequemlichkeit, gegen Enttäuschung, gegen Unversöhnlichkeit, gegen keine Ahnung. Du weißt es, dann reagier doch jetzt drauf. Lass uns stehen, sing ein Lied mit, geh zum Kreuz, sag Jesus, ich tu Buße, Jesus, ich vergeb Mr. X und Mrs. Y. Gott, ich bin bereit, Risiken einzugehen, ich bin bereit, mich zum Affen zu machen, ich will beten, ich will erwarten, ich will dem Geist Gottes Raum geben, dass er mir Liebe schenkt und dass er Wunder durch mich tut, dass das Übernatürliche in meinem Leben in diese Welt dringt, wie der Sauerteig in dem Topf. Halleluja. Geist Gottes, ich bete, ich lade dich ein. Du bist es, der hier ist und ich liebe dein Wort und ich möchte mich mit meinen Geschwistern einfach deiner Frage und deiner Herausforderung stellen. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns sehende Augen und hörende Ohren gibst, jetzt, wenn du zu uns redest, dass wir Entscheidungen treffen gegen Angst und für die Liebe, gegen Angst und für das Risiko, für das Übernatürliche. Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Wo wären wir, wenn du der Angstraum gegeben hättest? Wo wären wir, wenn du gesagt hättest, für die? Ha, danke. Nee, die brauche ich nicht. Wo wären wir, wenn du zurückgewichen wärst? Wo wären wir, wenn du der Feigheit Raum gegeben hättest? Wo wären wir, wenn du uns nicht jetzt rufen würdest und sagen würdest, lass mich dein König sein. Lass mich dich verändern. Ich will was rocken mit dir, was reißen mit dir. Komm in deine Berufung und versteck dich nicht in deinem Mauseloch. Komm. Halleluja. Und wenn du ein Gebet haben willst, ich werde dich nicht fragen. Bernd und ich sind einfach hier vorne. Wenn du nach vorne kommst, dich kurz segnen. Keine Seelsorgegespräche führen, dich kurz segnen. Kannst am Kreuz Buße tun am Platz oder einfach Gott preisen mit dem Lobpreislied. Aber reagier, sei vor Gott. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.